Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
And I wish I could say that we Germans have learned from history once and for all. But I cannot say that when hatred is spreading.
Frank-Walter Steinmeier, heute in Jerusalem. Ich wünschte sagen zu können, wir Deutsche haben für immer aus unserer Geschichte gelernt, aber das kann ich nicht sagen, wenn Hass und Hetze sich ausbreiten. Als erster deutscher Bundespräsident hat Steinmeier in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gesprochen, zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, der dieser Tage ist. Wir hören hier im Podcast zum Update aus Israel von unserem Korrespondenten, der die Gedenkveranstaltung verfolgt hat. Und wir sprechen mit einem Historiker, der Studienreisen mit Fußball-Fangruppen nach Auschwitz organisiert und leitet. Außerdem Thema heute Abend Combat 18. Der rechtsextremistische Verein wird verboten. Was ist denn das eigentlich für eine Gruppe? Und was bringen denn solche Verbote eigentlich, wenn die Mitglieder sofort einen neuen Verein gründen können?
Ich rechne allerdings damit, dass man sich in der Szene da sehr schnell behelfen wird, indem man schlichtweg, weil man seine Gesinnung ja nicht ändert wegen dieses Verbots, die Leute bleiben ja Neonazis, bin ich fest überzeugt von, dass man schlicht und ergreifend eine Nachfolgeorganisation unter anderem Namen gründen wird.
Das wollen wir klären hier im Podcast. Verena, hallo.
Hallo.
Verena von Kaltz aus unserem Update-Team hat heute rund um Hustensaft recherchiert. Warum? Weil ich die ganze Zeit rumgehustet habe.
Genau, du hast hier wirklich die Sendung zur Hölle gemacht mit deinem Rumgehuste und ich habe gedacht, jetzt muss der Junge doch mal ein bisschen Hustensaft nehmen. Nein, wir lernen heute, ob Hustensaft was bringt. Ich sag mal,
Also auch das hier bei uns. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören hier beim Podcast zum Update vom 23.01.2020.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viel Zeit hatte er nicht, nur so 7 bis 8 Minuten laut Protokoll. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute als erstes deutsches Staatsoberhaupt in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem eine Rede gehalten. Auch viele andere Staats- und Regierungschefs waren dabei, Vertreter des Judentums und auch Holocaust-Überlebende, zur gemeinsamen Gedenkfeier, 75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Unser Korrespondent in Israel ist Tim Aßmann, hat die Gedenkfeier Veranstaltung für uns verfolgt. Tim, was hat Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede gesagt?
Im Prinzip waren es zwei Punkte, zwei wesentliche Schwerpunkte, die der Bundespräsident gemacht hat und gesetzt hat in Yad Vashem. Er hat eben gesagt, zum einen hat er die Verantwortung übernommen, natürlich von Deutschland, hat gesagt, ich gehöre zum Volk der Täter, meine Landsleute waren es, die gemordet haben. Und er hat unter anderem eben auch darauf hingewiesen, dass Antisemitismus wieder zurück ist. Die Dämonen sind wieder da, hat Steinmeier gesagt. Und er hat auch betont, dass in Deutschland da mehr getan werden könnte. Er meinte eben, wir erinnern uns zwar genug, aber wir könnten mehr tun. So hat es der Bundespräsident formuliert. Hören wir mal kurz rein.
And I wish I could say that we Germans have learned from history once and for all. But I cannot say that when hatred is spreading.
Der Hass ist wieder da, hat Steinmeier also gesagt. Der Hass in Deutschland auf Juden. Er hat unter anderem eben auch den Anschlag in Halle erwähnt. Und er hat gemahnt, dass der Antisemitismus weiter bekämpft werden muss. Wir werden das tun, hat Steinmeier gesagt. Wir werden auch dem Nationalismus trotzen. Und wir stehen an der Seite Israels.
Steinmeier hat seine Rede auf Englisch gehalten. Das ist ziemlich ungewöhnlich für einen deutschen Bundespräsidenten. Warum?
Weil er Rücksicht nehmen wollte auf die Holocaust-Überlebenden, die vor Ort waren, die im Saal waren, die ihm zugehört haben und die man nicht überfordern wollte, die man nicht emotional aufwühlen wollte, indem sie die Sprache der Täter, also Deutsch, hören müssen. Deswegen hat der Bundespräsident hier Englisch gewählt.
Steinmeier ist der erste deutsche Bundespräsident, der in dieser Holocaust-Gedenkstätte eine Rede halten durfte. Gab es in den vielen Jahren zuvor einfach keine Gelegenheit für seine Vorgänger oder war das wegen unserer Geschichte zuvor einfach nicht denkbar, dass ein deutsches Staatsoberhaupt dort spricht?
Wenn deutsche Politiker, Spitzenpolitiker auf Israel-Reise sind, gehört der Besuch in Yad Vashem zum Pflichtprogramm. Dann ist man dort, aber man gedenkt. Man ist in der Gedenkstätte, man geht durch die Ausstellung, man legt einen Kranz nieder, man steht an der ewigen Flamme, man spricht nicht. Dass dort Politiker überhaupt reden, ist nur sehr, sehr selten. Und dass deutsche Politiker dort nicht geredet haben, hat eben damit zu tun, dass Deutschland das Volk der Täter ist, selbstverständlich. Und deswegen war das nie Thema für deutsche Politiker, dort zu sprechen. Jetzt kam die Einladung von Israels Staatspräsident Rivlin an seinen engen persönlichen Freund, den deutschen Bundespräsidenten. Und deshalb nun diese Rede in Yad Vashem. Frank-Walter Steinmeier hat von einem Zeichen der Versöhnung gesprochen und dass in Israel darüber gar nicht gestritten wurde. Dass das einfach normal war, das zeigt natürlich auch, wie gut das Verhältnis zwischen Israel und Deutschland mittlerweile ist.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Tim Aßmann in Israel. Also vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Vernichtungslager in Auschwitz befreit. An der Holocaust-Gedenkstätte in Yad Vashem in Israel ist heute Gedenkfeier, heute am Internationalen Holocaust-Gedenktag. Und jetzt schauen wir uns eine besondere Studienreise nach Auschwitz an. Diese Studienreise wird angeboten für BVB-Fans, Fußballfans. Dauert eine Woche lang und wird zum Großteil vom Verein bezahlt. Der freiberufliche Historiker Andreas Kaas begleitet die Fans auf dieser Studienfahrt. Viele besuchen ja privat das Vernichtungslager in Auschwitz oder andere Gedenkstätten. Aber wieso machen Sie, Herr Kaas, und der BVB das zusammen? Was steckt dahinter?
Ja, also es geht ja vor allen Dingen darum, dass viele Leute, die die Gedenkstätte besuchen, ja erstmal eine Orientierung brauchen. Also ein einfacher Besuch, das machen ja in der Tat die allermeisten, oftmals verbunden mit einem Urlaub in Krakau oder etwas in dergleichen, ist was ganz anderes, als sich über mehrere Tage vor Ort mit unterschiedlichen Aspekten des Lagers auseinanderzusetzen. Und das ist eben ja ein wichtiger Baustein in der Bildungsarbeit für Fußballfans geworden. Nicht nur beim BVB, sondern auch bei vielen anderen Vereinen.
Sie nehmen sich ja durchaus Zeit, also mehrere Tage. Was machen Sie an den verschiedenen Tagen?
Also es geht darum, dass wir versuchen, mit den Gruppen der Bildungsreisen einen Bogen zu schlagen. In dem Fall jetzt von Dortmund nach Polen, nach Oświęcim, in die Gedenkstätte Auschwitz. Und wir folgen dort eigentlich immer auch einer sehr konkreten Dortmunder Geschichte, in dem Fall einer Deportation aus Dortmund ins Lager Auschwitz. Und dort gibt es eben verschiedene Biografien. Auch Überlebende gab es, zum Beispiel den dort in Dortmund sehr bekannten Hans Frankenthal. Und an seiner Geschichte arbeiten wir verschiedene Aspekte des Lagers ab. Und das sind ja unterschiedlichste Orte, die man besuchen kann. Das Lager Auschwitz hatte zum Schluss mehr als 40 Nebenlager. Hans Frankenthal selber war beispielsweise in Auschwitz-Monowitz, das gar nicht Teil der heutigen Gedenkstätte ist. Und so braucht man eben ein bisschen Zeit vor Ort, um sich zu orientieren. Wir nennen das auch, sich dem Lager anzunähern. Wir besuchen die Stadt Oświęcim, die von den allerwenigsten Besucherinnen und Besuchern der Gedenkstätte besucht wird oder überhaupt wahrgenommen wird, und versuchen eben darauf hinzuweisen und das gemeinsam auch zu erarbeiten, dass das eben Auschwitz ist ein Name, ein Symbol. Aber wenn man sich wirklich damit beschäftigen möchte, dann braucht man eben ein paar Tage Zeit, um verschiedenste Facetten kennenzulernen.
Wenn Sie sich die Studienfahrtgruppen anschauen, was sind das für BVB-Fans, die mitfahren?
Das ist sehr gemischt und das ist, glaube ich, auch die große Besonderheit in der Bildungsarbeit mit Fußballfans. Fußballfans zeichnen sich durch zwei Sachen aus. Zum einen haben sie oftmals eine sehr hohe Identifikation mit der eigenen Stadt und der Stadtgeschichte. Deswegen auch der lokale Ansatz und eben die Bezugnahme auf die Deportationen dann in dem Fall aus Dortmund. Und Fußballfans sind erstmal vereint in ihrer Liebe, in dem Fall zu Borussia Dortmund. Und das verbindet sie und das schafft schon mal eine sehr starke Gemeinschaft, wenn man unterwegs ist. Und dann sind es aber Leute aus unterschiedlichsten Bereichen. Im Fußballkontext unterscheidet man vielleicht zwischen Stehplatz und Sitzplatz. Es sind Dauerkarteninhaber, es sind junge Leute, es sind alte Leute. Wichtig ist, wir fahren nicht mit Leuten, die rechtsoffen sind. Wir versuchen dort nicht auf den Bildungsreisen irgendwelche Leute politisch umzudrehen, sondern wir fahren mit Leuten, die ein ehrliches Interesse haben und sich damit beschäftigen wollen und sich aber auch daran stören, wenn zum Beispiel im Fußballumfeld, im Stadionumfeld oder im Stadion entsprechend zum Beispiel antisemitische, rassistische, diskriminierende Parolen gerufen werden, sich dem auch stellen wollen. Aber die Besonderheit ist wirklich, dass diese Gruppe unglaublich heterogen ist, auch mit Blick auf das vorhandene Wissen. Aber weil eben die Gemeinschaft in dieser Gruppe so stark ist, funktioniert das aus Bildungssicht eben wunderbar, dass dann die Gruppe gemeinsam wirklich sich diese Orte erarbeitet.
Also Sie sagen, das Wissen ist da, es wird ausgebaut auf dieser Reise. Und Sie sprechen jetzt nicht gezielt, ich sage jetzt mal, rechtsextremistische Gruppen, Fangruppen in der Fanszene an.
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist auch ein absolutes No-Go in der Gedenkstättenarbeit. Man darf nicht vergessen, Auschwitz-Birkenau ist ein Gedenkort, ein Ort, an dem auch immer wieder natürlich und immer wenn man dort ist, Angehörige von Opfern, der dieser eben gedenken wollen. Und Auschwitz ist der größte Friedhof der Welt. Das ist kein Ort, um Bildungsarbeit mit Extremrechten zu machen oder genau in diese Richtung zu arbeiten. Dafür gibt es andere sehr gut geeignete Bildungsorte, Bildungseinrichtungen in Deutschland auch. die entsprechend auch das Programm dafür aufgestellt haben. Wir fahren explizit mit Menschen in die Gedenkstätten, die aus freien Stücken und aus wirklichem eigenen Interesse sich diesem Thema widmen wollen und die wir als positive Kräfte bezeichnen, die dann also auch entsprechend im Fußballkontext ein positives Netzwerk bilden. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch sehen können in der Entwicklung. Wir waren jetzt in den letzten Jahren seit 2011 mit über 800 Fans vor Ort, auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom BVB. Also eine Bildungsarbeit mit rechtsextremen Personen vor Ort in Auschwitz ist für mich ein absolutes No-Go.
Der freiberufliche Historiker Andreas Kaas organisiert und begleitet Studienfahrten in das ehemalige KZ in Auschwitz und ins Museum Auschwitz-Birkenau. Heute ist Internationaler Holocaust-Gedenktag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, heute widmen wir uns einem Trendgetränk dieser Jahreszeit, nämlich dem Hustensaft. Rotznasen, Husten. Ich schwöre da eigentlich ja immer auf die Selbstheilungskräfte meines Körpers, aber andere helfen nach mit Nasenspray oder mit Hustensaft. So zähflüssiges, braunes, süßes Zeug schmeckt ein wenig nach Kräutern und schmeckt nach Kindheit, der Hustensaft. Viele Hustenmittel können wir einfach so ohne Rezept in der Apotheke kaufen. Die Frage ist nur, bringen diese Mittelchen denn überhaupt was? Verena von Keitz aus unserem Team. Also stehen Hustensäfte zu Recht bei Leuten im Medizinschrank?
Ich würde sagen, nein, denn der Nutzen vieler Wirkstoffe in Hustenmitteln ist tatsächlich gar nicht erwiesen. Also es heißt, in Studien haben die getesteten Wirkstoffe nicht besser gegen den Hustenreiz geholfen als ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff und auch nicht dazu geführt, dass der Husten schneller aufhört und du früher wieder gesund bist. Das zeigt auch eine Analyse vom Allgemeinmediziner Andreas Zeller von der Universität in Basel. Der hat zunächst 300 Hausärztinnen und Hausärzte gefragt, welche Mittel sie bei Husten empfehlen. Und hat dann mit seinem Team die Datenlage wissenschaftlicher Studien zu den 7 meistgenannten Mitteln ausgewertet, wie der Spiegel berichtet. Und Andreas Zeller kommt zu dem Ergebnis, es gibt keine Behandlung, die in klinischen Studien einen klaren Nutzen für den Patienten gezeigt hat.
Gilt das auch für die rein pflanzlichen Mittel?
Also die hat er jetzt nicht getestet, aber da ist die Datenlage oft noch schlechter. Und dazu kommt, dass pflanzliche Mittel oft auch Alkohol enthalten. Damit sind sie zum Beispiel für Kinder ein totales No-Go. Einige wenige zeigen etwas Wirkung, zum Beispiel ein Mischpräparat aus Efeu und Thymian. Das hat in einer Studie im Vergleich mit einem Placebo den Husten tatsächlich etwas besser gelindert und die Zeit der Krankheit verkürzt. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, welches der beiden Wirkstoffe denn dazu geführt hat.
Also alles wenig überzeugend, oder?
Ja, muss man eigentlich so sagen. Und trotzdem ist es so, dass wirklich viele Leute in der Apotheke jede Menge Geld auf den Tresen legen, auf den Apothekentresen, um diese Hustensäfte zu kaufen. Ich habe es tatsächlich selber auch irgendwann mal gemacht, weil mir eine Freundin was empfohlen hat und dann habe ich so einen homöopathischen Hustensaft gekauft. Der war auch immer schön einzunehmen, aber heute weiß ich, da habe ich einfach nur viel Geld für bezahlt. Im Grunde kannst du auch eine schöne heiße Tasse Tee trinken oder auch mit Honig oder Agavendicksaft irgendwie anstelle von Hustensaft arbeiten. Das ist von der Wirkung wahrscheinlich gleich und eben deutlich billiger.
Aber warum kaufen die Leute das dann, wenn es nichts nützt? Das merkt man doch.
Also vermutlich ist der Placebo-Effekt bei Hustensaft doch relativ stark. Also dass der dafür sorgt, dass du dich besser fühlst. Das hat ja auch schon so was Schönes, Rituelles. Ne? Hustensaft auf den Löffel gießen oder tropfen und dann einnehmen, kurz im Mund lassen. Dann dieses Gefühl, wie diese zähflüssige, süßfruchtige Masse über die angegriffenen Schleimhäute im Hals rinnt. Das kann einfach dazu beitragen, dass du dich besser fühlst, aber eben nicht unbedingt wegen der Wirkstoffe, für die du teuer bezahlt hast. Ich habe eine interessante Studie gefunden. Da kriegten erkältete Kleinkinder Agavendicksaft gegen Husten verabreicht oder eine braune Flüssigkeit mit Traubengeschmack, die aber auch sonst keine Wirkstoffe enthielt, oder eben gar nichts. Und bei diesen Kindern, die gar nichts bekommen haben, da haben sich wirklich die Hustensymptome länger gehalten. Die haben sich langsamer gebessert als bei den anderen beiden Gruppen.
Ich habe mal gehört, dass in der Hip-Hop-Szene Hustensaft eine Art Partydroge ist. Und ich frage mich gerade, wie das denn sein kann, wenn da doch gar nichts drin ist, was eine Wirkung hat.
Ja, in dem Fall geht es um einen verschreibungspflichtigen Hustensaft, der nämlich Codein enthält, hast du bestimmt auch schon mal gehört.
Ja.
Die angeblich hustendämpfende Wirkung von Codein ist übrigens auch nicht so richtig gut belegt. Aber Codein ist bekannt als Opiat mit der Wirkung, die Opiate eben haben, schmerzstillend, euphorisierend, manchmal auch dämpfend. Und deshalb wird es wirklich in der Rap- und Hip-Hop-Szene zusammen mit zermörserten Fruchtbonbons und Limo zu einem Drink gemixt und dann als Droge missbraucht. Für Kinder ist Hustensaft mit Codein Ihnen übrigens verboten, weil das Zeug auch zu lebensgefährlichen Atemproblemen führen kann. Also man ist damit nicht so richtig auf der guten Seite.
Hustensaft könnt ihr euch meistens sparen, weil er nichts bringt. Zumindest nichts, was den Husten wirklich schnell verschwinden lässt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die 1 steht für Adolf und die 8 steht für Hitler. Erster und achter Buchstabe im Alphabet. Combat 18 oder Combat 18 heißt der rechtsextremistische Neonazi-Verein, den das Bundesinnenministerium jetzt verboten hat. Und laut Ministerium ist es auch genau die 18. rechtsextremistische Vereinigung, die vom Bundesinnenminister mit so einem Verbot belegt wird. Gerade mal 20 Mitglieder bzw. Unterstützer soll dieser Verein haben. Und wir wollen klären hier im Update, was sind denn das für Leute und was bringen solche Verbote eigentlich? Das machen wir mit Holger Schmidt. Er beschäftigt sich für die ARD mit Terrorismus und Rechtsextremismus. Holger, also Combat 18, was ist das für eine Gruppe?
Das ist, sind extrem überzeugte Neonazis, die sich innerhalb des schon länger verbotenen sogenannten Blood-and-Honor-Netzwerks nochmal als Untergruppe gegründet haben. Wir reden von überzeugten Nationalsozialisten. Wir reden bei Combat 18 oder Combat 18, es gibt unterschiedliche Ausspracheweisen in der Szene. Wir reden da von Leuten, die gewaltbereit sind und ja aus ihrer nationalsozialistischen, fremdenfeindlichen, rassistischen Haltung nicht nur keinen Hehl machen, sondern eben auch gewaltbereit sind.
Und ein Verbot der Gruppe wurde ja schon länger gefordert, auch diskutiert. Warum kam das gerade jetzt und war die Gruppe möglicherweise vorgewarnt?
In meinen Augen dürfte niemand in der Gruppe nicht mitbekommen haben, dass ein Verbot schon seit Monaten diskutiert wird. Combat 18 ist ja eine Vereinigung, die es schon seit ja im Grunde mehr als 2 Jahrzehnten gibt, international, aber auch in Deutschland. Es gab immer wieder Ansätze, etwas gegen sie zu unternehmen. Sie ist immer mal wieder von den Sicherheitsbehörden als gefährlicher und dann wieder als weniger gefährlich eingeschätzt worden. Schon 2011 nach dem Auffliegen der NSU-Terrorzelle ist darüber spekuliert worden, ob es da Verbindungen zu Combat 18 geben könnte und was man denn nun tun könnte. Dann ist es wieder ein bisschen ruhiger um die Gruppe geworden. Und jetzt im vergangenen Jahr, als dann der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet worden ist, da gab es Gerüchte, Mutmaßungen, dass der mutmaßliche Mörder Stefan E. Kontakt zu Combat 18 gehabt haben könnte. Das ist bis heute nicht wirklich klar, ob er diese Kontakte hatte oder nicht. Aber im Grunde seit diesem Moment, seitdem man den Eindruck haben musste, dass der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten quasi mit dieser Vereinigung zu tun haben könnte, ist nochmal politisch die Diskussion losgegangen. Die muss man doch eigentlich verbieten. Und seitdem ist da viel öffentlich drüber geredet worden. Es ist in den Sicherheitsbehörden viel unternommen worden, um das Ganze juristisch sauber hinzubekommen. Heute ist der Tag, an dem es umgesetzt wird. Ich denke allerdings, dass man in der Szene längst ahnte, dass dieser Tag früher oder später kommen würde, dass man also vorbereitet war.
Ja, was heißt denn vorbereitet?
Vorbereitet heißt, wenn ich einer verbotenen Vereinigung angehöre und ahne, dass sie verboten wird, werde ich mir natürlich überlegen, was ich zu Hause aufbewahre. Also auf gut Deutsch, wenn die tatsächlich interessante Waffen hatten, wenn sie schriftliche Aufzeichnungen hatten, würde ich persönlich eher davon ausgehen, dass die wohl heute Morgen nicht mehr da waren. Trotzdem hat die Polizei in mehreren Bundesländern eine ganze Reihe von Wohnungen durchsucht. Bei Personen, die auch dem Netzwerk eben zugerechnet werden, ist gespannt, was man dort finden wird. Und die entsprechenden Auswertungen werden sicher noch eine ganze Weile dauern. Es gibt erste Meldungen, dass möglicherweise Waffen gefunden worden sind. Aber nochmal, ich glaube, die wirklich spannenden Dinge, so sie denn in der Vereinigung existiert haben, sie dürften heute Morgen nach meinem Eindruck eher nicht mehr da gewesen sein.
Was schließt denn so ein Verbot ein? Sind das dann auch bestimmte Schriftzüge? Darf man vielleicht auch auf dem T-Shirt diesen Schriftzug Combat 18 nicht mehr tragen? Was ist da alles möglich?
Das ist ein Verbot nach Vereinsrecht. Und da geht es darum, dass dann künftig eine Betätigung für den Verein in dem Verein an sich schon für die Sicherheitsbehörden die Möglichkeit gibt, einzuschreiten. Bisher hatte man das Problem, dass man die Vereinsstruktur an sich nicht im strafrechtlichen Sinne als kriminelle oder terroristische Vereinigung gesehen hat. Dafür hat es dem Gesetz nach nicht gereicht. Und dass diese Vereinigung aber dann trotzdem einfach bestehen konnte und man sich eher damit als Sicherheitsbehörden eher damit auseinandersetzen musste, ob die einzelnen Mitglieder konkrete Straftaten begehen. Jetzt, wo die Vereinigung verboten ist, ist allein schon die Betätigung für die Vereinigung die Möglichkeit einzuschreiten. Und das gibt den Behörden neue Möglichkeiten. Ich rechne allerdings damit, dass man sich in der Szene da sehr schnell behelfen wird, indem man schlichtweg, weil man seine Gesinnung ja nicht ändert wegen dieses Verbots, die Leute bleiben ja Neonazis, bin ich fest überzeugt von, dass man schlicht und ergreifend eine Nachfolgeorganisation unter anderem Namen gründen wird.
Fazit, was bringen solche Verbote? Eher nichts.
Naja, sie sind politisch ein Signal. Ich denke, im Grunde auch ein wichtiges Signal, dass der Staat eben sehr deutlich sagt, das erkennen wir eben als verfassungsfeindlich, als rassistisch und da gehen wir gegen vor. Insofern ist das schon auch ein wichtiger Schritt in meinen Augen. Es ist allerdings eher so ein bisschen das Problem, wie lange das jetzt hier gedauert hat und dass da so öffentlich schon drüber geredet wurde von vielen Politikern. Das hat die Sache, glaube ich, stumpfer gemacht, als sie hätte sein müssen.
Das Bundesinnenministerium verbietet den Verein Combat 18. Hintergründe von ARD-Rechtsextremismus-Experte Holger Schmidt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ah, wenn Sinnlichkeit und Genuss auf nüchterne Formeln und das Periodensystem treffen. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Forschende aus den USA und Australien aus den Bereichen Mathe, Physik und Chemie, die wollen herausgefunden haben, wie wir einen perfekten, aromatischen und gleichbleibend guten Espresso hinbekommen. Die Espresso-Formel lautet: grob mahlen und schnell aufkochen. Das grobe Pulver soll verhindern, dass Klumpen im Pulver entstehen, die kein Aroma an das Wasser abgeben können. Positiver Nebeneffekt, man braucht weniger Espresso-Pulver für eine Tasse Espresso, heißt es. Zugegeben, das klingt alles wirklich überhaupt nicht sinnlich. Deswegen haben wir mit einem Barista gesprochen, was er davon hält. Carlo Graf Bülow heißt er, von Chamon Café in Köln, Röster des Jahres 2019 in Deutschland. Carlo, also die Bohnen nicht ganz so fein mahlen, dann verklumpt nichts und möglichst viel Kaffeearoma landet dann am Ende in der Tasse. Was sagst du dazu?
Klingt für mich etwas merkwürdig, weil das so dem widerspricht, was man selber eigentlich von Grund auf lernt. Weil je gröber ich mahle, desto größer wird das Partikelkörnchen und daraus resultiert im Grunde gemessen am Volumen eine relativ kleine Oberfläche. Und je kleiner die Oberfläche, desto weniger kann sich eigentlich in der gleichen Zeit aus dem Partikel lösen. Wenn man dann also dann die Zeit auch noch relativ kurz hält, ist es im Grunde ja doppelt schlecht, wenn man viel Aroma rauslösen will. Also mich irritiert dieser Ansatz dann doch irgendwie sehr.
Das klingt ja total, als wärst du auch wissenschaftlich an das Thema schon rangegangen, was den perfekten Espresso angeht. Wie machst du es denn?
Bei uns professionellen Baristi und auch Kaffeeröstern, wir behandeln jede Bohne individuell. Also es ist so, dass nicht jeder Espresso pauschal mit dem gleichen Rezept perfekt zubereitet werden kann, sondern man muss sich da individuell auf jede Bohne einlassen. Das fängt dann schon an beim verwendeten Rohkaffee, ob da jetzt ein Arabica oder ein Robusta zum Einsatz kommt, wo die Bohne herkommt, sprich welche Anbauhöhen zum Beispiel da vorliegen, das hat dann Resultate. Da gibt es halt ganz viele Faktoren und letzten Endes dann auch natürlich der Röstgrad. Eine Bohne, die dunkel geröstet ist, ist sehr viel leichter. Das Pulver ist auch sehr viel leichter, als wenn man einen hell gerösteten Espresso hat. Das heißt, wenn man beim Rezept mit Gramm misst, dann hat man bei gleicher Grammzahl bei einem dunkel gerösteten Espresso vom Volumen her viel mehr Pulver als beim hell gerösteten.
Jetzt benutzen ja viele von uns zu Hause eher so eine Cafetiera zum Zusammenschrauben. Also was denn? Das Pulver da drin, schraubst zu, von unten kommt das Wasser hoch. Ja. Wie fein sollte dafür das Pulver gemahlen sein? So fein eher wie Mehl oder eher grobkörniger?
Also das ist tatsächlich was viele Menschen, obwohl es so viele machen, dann doch falsch machen. Weil natürlich jeder erstmal denkt, er macht einen Espresso. Aber es ist eben kein echter Espresso. Das muss man einfach wissen, wenn man so eine Cafetiera benutzt. Sondern es ist nur etwas, was in diese Richtung geht. Faktisch ist es halt eher von der Konzentration her etwas, was Richtung normalem Kaffee geht. Entsprechend muss man auch den Mahlgrad wählen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man zu fein mahlt, dann ist die Kontaktzeit zwischen Wasser und dem Espresso-Pulver einfach sehr lang. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Wasser ja von oben hochkocht und wirklich sehr heiß ist. Und das resultiert dann in einem tendenziell extrem bitteren Kaffee, weil man das nicht möchte. Man möchte eigentlich immer am Ende ein ausbalanciertes Getränk, also ein schönes Zusammenspiel aus Säure, Süße und Bitterkeit. Das ist eigentlich immer so das Ziel des perfekten Getränks. Muss man da eben gucken, dass das Wasser nicht zu lange braucht, um hochzukochen. Und deswegen empfehlen wir eigentlich immer einen Mahlgrad, der eher Richtung Filterkaffee geht. Das ist so ein bisschen vom Gefühl, wenn man die Körnung zwischen den Fingern mal reibt, wie so ja, Haushaltssalz. Also nicht grobes Meersalz, das wäre dann eher so Richtung French Press, sondern so wie das Salz, was man so zum Kochen verwendet.
Und dann die Temperatur des Wassers, das von unten kommt, Platte voll aufdrehen oder eher so auf 2/3?
Nee, gerne voll aufdrehen und zwar am besten, also das ist noch so ein Trick, den ich den Leuten gerne mitgebe, schon heißes Wasser unten reinfüllen, also ruhig mit dem Wasserkocher oder direkt heiß aus der Leitung, wenn man einen guten Boiler unten drunter hat und beim Waschbecken, schon unten einfüllen, dann vorsichtig ein Handtuch drum wickeln, dann zuschrauben, damit man sich nicht die Finger verbrennt und dann auf die voll aufgedrehte Herdplatte, damit das Wasser eben möglichst schnell von unten nach oben durchkocht. Weil wenn man kaltes Wasser unten einfüllt und dann erst hochkochen lässt, dann erhitzt sich dieses ganze Gebilde drumherum, also das ganze Aluminium oder Edelstahl, je nachdem, was man da jetzt für ein Modell hat, erhitzt sich und überträgt schon Hitze auf das eigentlich noch trockene Pulver. Und dann erzeugt das auch wieder noch zusätzliche Bitterkeit, die man eigentlich nicht haben möchte.
Was wir alles lernen heute Abend. Carlo Graf Bülow, Röster des Jahres 2019 über die Espresso-Formel von Forschenden aus den USA und Australien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
10 Jahre ist es her, dass der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche auch Deutschland so richtig erreicht hat. Vor 10 Jahren hatte Pater Klaus Mertes als Rektor des Berliner Canisius-Kollegs eine Lawine losgetreten. Und mit ihm haben wir vor der Sendung sprechen können. Damals, vor 10 Jahren, da hatten sich ihm 3 ehemalige Schüler anvertraut, ihm gesagt, dass viele Kinder und Jugendliche sexuell von Geistlichen missbraucht worden waren. Und er hat im Anschluss nicht geschwiegen. Und daraufhin hat es nur wenige Tage gedauert und der Jesuitenorden hat die Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg öffentlich eingeräumt. Und im Anschluss haben sich dann bundesweit immer mehr Opfer sexueller Gewalt gemeldet. Pater Klaus Mertes, wie haben Sie die Zeit damals erlebt?
Also es war eine Zeit, in der ich 20 Leben gelebt habe. Die Schülerinnen und Schüler des Canisius-Kolleg kamen an dem Tag der Veröffentlichung an, weil sie in Berlin an jeder Litfaßsäule sahen, Schule des Grauens. Und die mussten natürlich zuerst einmal, das war eine der wichtigsten Aufgaben, ich musste die gesamte Institution, also die jetzigen Schüler und das jetzige Kollegium hinter dem Aufklärungskurs versammeln. Und ich bin bis heute dankbar, dass das gelungen ist. Und das war eine der entscheidenden Punkte, die ich zu leisten hatte. Und dann natürlich hatte ich sofort ganz viele Opfermeldungen. Und zwar nicht nur vom Canisius-Kolleg, sondern auch von anderen Jesuitenschulen, anderen kirchlichen Schulen und staatlichen Schulen. Wir waren plötzlich innerhalb von ein paar Tagen so eine nationale Anlaufstelle für Personen, die von sexuellem Missbrauch betroffen waren.
Sie haben damals mal erzählt, eine Kollegin hätte gesagt, was hat uns der Pater da bloß angetan? Weil vielen wäre damals wahrscheinlich lieber gewesen, weiter zu schweigen. Für Sie war aber die Entscheidung, den Brief zu schreiben, ganz klar?
Wenn Sie von ehemaligen Schülern hören, dass vor 30 Jahren 2 Jesuiten am Werke waren, die eine signifikant hohe Zahl bis zu 100 Jugendliche missbraucht haben, dann sind Sie einfach in der Verantwortung. Dann können Sie, das ist nicht eine Information, die man zur Kenntnis nimmt, sondern ist die Frage, wer ist noch betroffen? Und die muss man annehmen, diese Frage, und der hinterhergehen. Das war für mich kein Zweifel.
Aber Ihre Aktion damals hatte ja auch erstmal kurzfristige Folgen für Sie. Sie wurden quasi, ich sage jetzt mal, strafverlegt. Wie sieht es heute aus? Merken Sie noch Folgen?
Nein, ich bin nicht strafverlegt worden. Das ist, ich bin allerdings natürlich massiv angefeindet worden. Ich bin aber nicht nur innerkirchlich angefeindet worden als Netzbeschmutzer. Ich bin natürlich auch von anderen angefeindet worden, die mir gesagt haben, der ist nur taktisch besonders klug und jetzt müssen wir hier alle katholischen Kirchen schließen, weil das alles Missbrauchsschulen sind und so. Also es gab von allen Seiten den Versuch, meine Glaubwürdigkeit zu diskreditieren. Das war manchmal nicht ganz leicht auszuhalten.
Schauen wir mal auf heute, 10 Jahre nach Ihrem, ich nenne es jetzt einfach mal Whistleblowing, hat sich natürlich auch viel getan, hat sich genug getan?
Ja, es hat sich sehr viel getan, vor allem auf der mittleren und unteren Ebene. Eine Kollegin sagte mir kürzlich Folgendes und das markiert vielleicht ein bisschen das Problem. Heute machen bei uns Kommunion, Mütter, Präventionsschulungen, aber die Pfarrer machen weiterhin das, was sie wollen. Und das gilt natürlich nicht für alle Pfarrer, aber es ist eben eines der Probleme, dass es stockt ab einer bestimmten Stelle der Hierarchie und zwar deswegen, weil es in der Hierarchie selbst, auch bei Bischöfen, dann natürlich nochmal eine massive Verweigerungsfront gibt, die sich letztlich an die tieferen systemischen Fragestellungen nicht heranwagen will, sondern meint, das anzusprechen sei ein Missbrauch des Missbrauchs.
Ihre Einschätzung, was hat die Aufdeckung des Skandals getan für Kinder und Jugendliche, die heute als Schüler oder als Messdiener mit der katholischen Kirche was zu tun haben?
Insgesamt auf der Basis glaube ich, dass es eine viel größere Aufmerksamkeit gibt für angemessene Nähe- und Distanzgestaltung in der Jugendarbeit, in der Jugendseelsorge. Und dass sich insgesamt die Kultur geändert hat. Denn darum geht es ja. Es geht ja nicht nur um Einzelmaßnahmen. Aber es gibt weiterhin, da bleibe ich dabei, eben auch eine Verweigerungsfront, bei der eben nichts geschehen ist.
Zum Beispiel?
Naja, diejenigen, die sagen, sollen sich alle an der katholischen Sexualmoral halten und schwule Priester alle rausschmeißen, dann haben wir kein Problem. Und dann wird dann eben mit noch größerer Werbe die katholische Sexualmoral in jugendlichen Kreisen eben verkündet. Und die ist aber ein Teil des Problems.
Ist denn Deutschland bei allen Diskussionen und auch aller Kritik weiter als andere Länder oder haben andere Länder, wo die Skandale zum Teil schon früher aufgedeckt worden waren, schon mehr erreicht?
Ja, wir sind Teil einer ganz großen Geschichte. Katholische Kirche ist 1,2 Milliarden Menschen. Und wir stehen heute an einem ähnlichen Punkt wie die Amerikaner, die Iren vor 20 Jahren. Heute sagen andere, das ist ein Problem der Deutschen und der Amis. Aber das finde ich einer der großen Erfolge, dass Papst Franziskus hier auf dem sogenannten Missbrauchsgipfel im Februar des letzten Jahres ganz klar gesagt hat, Leute, das ist ein weltweites Problem und auch ein weltweites kirchliches Thema. Natürlich auch ein weltweites gesellschaftliches Thema, aber eben auch ein kirchliches Thema. Und das ist ein großer Erfolg, dass das jetzt inzwischen gesamtkirchlich jedenfalls deutlich gemacht wird. Hier ist es nicht nur ein Problem der Deutschen.
Pater Klaus Mertes, 10 Jahre Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.